Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
Welcher Chef sagt schon von sich, dass er der schlechteste Chef der Welt ist? Nun, die knappe Antwort lautet Bodo Jansen, mein heutiger Gast im Chefgespräch. Herzlich willkommen.
Hallo, moin moin aus Ostfriesland nach Düsseldorf.
Mein Name ist Varinia Berner, ich leite bei der Wirtschaftswoche das Ressort Management und Karriere und führe Sie durch diesen Podcast. Zugegebenermaßen, Herr Jansen, Ihre selbstkritischen Worte liegen schon ein paar Jahre zurück. Heute gilt die Hotelkette Upstalboom mit ihren 700 Mitarbeitern und mehr als 700 Ferienwohnanlagen und Hotels, vor allem an Nord- und Ostseeküste, als ein beliebter Arbeitgeber. Wir wollen in den nächsten etwa 45 Minuten darüber sprechen, wie beides zusammenhängt, aber nicht nur. Sie haben in Ihren fast 50 Jahren so viel erlebt, dass es locker für drei Leben ausreichen würde. Mit 24 Jahren sind Sie entführt worden und haben 8 Tage in Geiselhaft verbracht, auch 8 Scheintötungen erlebt. Mit Anfang 30 sind Sie dann ins Familienunternehmen eingestiegen. 2 Jahre später kam Ihr Vater bei einem Flugzeugabsturz ums Leben und Sie übernahmen die Führung. Die Zahlen stimmten zwar, aber die Stimmung im Unternehmen war mies. Und nach dem wirklich niederschmetternden Ergebnis einer Mitarbeiterbefragung haben Sie erst einmal 1,5 Jahre im Kloster verbracht. Wie all dies Sie, Ihren Karriereweg, aber auch Ihren Führungsstil verändert hat, darum soll es in diesem Chefgespräch gehen. Und wie in jedem Podcast starten wir mit dem ersten Eindruck.
Der erste Eindruck.
Also in meinen Interviews sagen Führungskräfte mir immer wieder, dass sie erst durch eine Mitarbeiterbefragung gemerkt haben, dass irgendwas im Unternehmen schiefläuft. Bei Ihnen, Herr Jansen, da war es richtig extrem. Da haben die Mitarbeiter gleich gesagt, sie wünschen sich einen neuen Chef. Und ich frage mich einfach, wenn man so sehr das Vertrauen verliert, dann muss man das doch auch ohne eine Mitarbeiterbefragung mitbekommen.
Ja, das kam meinem Kollegen Dominik Reinches zu ihrer Mitarbeiterbefragung in den Kopf. Und?
Ja, um das mitzubekommen, glaube ich, ist es die Voraussetzung dafür, um das mitzubekommen, ist eine Verbindung zu den Menschen. Und ich war seinerzeit mehr mit den Zahlen, Daten und Fakten im Unternehmen beschäftigt als mit den Menschen. Die Menschen waren für mich Objekte, die Stellen besetzt haben oder Positionen besetzt haben. Und da spielten Gefühle oder Mitgefühl oder Einfühlungsvermögen überhaupt gar keine Rolle. Und das ist dann tatsächlich im Zuge einer vermeintlichen Professionalität völlig untergegangen.
Das heißt, Sie haben das wirklich gar nicht kommen sehen. Das hat Sie völlig unerwartet getroffen, dieses.
Eher im Gegenteil. Also das war tatsächlich, dass ich sehr von mir überzeugt war. Als ich das Unternehmen übernommen habe, 2007, nach dem Tod meines Vaters, da stand das Unternehmen noch nicht ganz so gut da. Das war 6 Jahre nach der Insolvenz des Unternehmens. Und es gab noch nicht so viel, aus dem wir schöpfen konnten. Und ich habe damals dann ein Managementsystem eingeführt, was mir helfen sollte, dieser Unsicherheit auch zu begegnen, in dieser Verantwortung, die ich hatte. Und irgendwie entwickelte sich das positiv. Also die Qualität entwickelte sich positiv, die Gästebewertungen entwickelten sich positiv, die Umsätze entwickelten sich positiv. Und ich dachte eigentlich, King Louis zu sein. Ich dachte, ich hätte irgendwie das Unternehmen wie Phoenix aus der Asche emporgehoben und war ganz im Gegenteil vielleicht so sehr von mir überzeugt, dass ich gar keine Kritik oder irgendwas Ähnliches zugelassen habe.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Und als Sie dann, also beispielsweise haben die Mitarbeiter auf eine Frage, was brauchen Sie, um besser arbeiten zu können, geantwortet, einen anderen Chef, was ja schon ein hartes Urteil ist, hat Sie das gekränkt? Gerade weil sie ja dachten, sie machen alles richtig.
Ja, natürlich, weil es so unvorhersehbar für mich war. Und ich hatte damals ein Ego, das hätte nicht ansatzweise in eine Turnhalle hineingepasst. Und das ist mit dieser Aussage zusammengeschrumpft auf die Größe einer Erbse. Und ich hatte dem nichts entgegenzusetzen. Also das ganze Selbstwertgefühl fußte ja auf dem, was ich in diesem Unternehmen glaubte, verwirklicht zu haben. Und irgendwie wurde das dadurch komplett in Luft aufgelöst. Also das war wie so ein Vakuum. Und es gab ja vorher schon Ergebnisse auf Basis von Zahlen, Daten und Fakten, die darauf hindeuteten in der Mitarbeiterbefragung, dass es nicht so gut ist. Aber denen habe ich keinen Glauben geschenkt, weil traue keiner Statistik, die du nicht selbst angefertigt hast. Wer hat die Fragen gestellt? Wird das ausgewertet? Also es gab für mich viele Möglichkeiten, das in Frage zu stellen. Aber diese glasklare Aussage eines Mitarbeiters auf diese Frage, das war schon, puh, ganz schön krass.
Und dann haben Sie versucht, sich das schön zu reden, oder haben Sie gesagt, jetzt erst recht? Oder haben Sie vielleicht sogar, es war ein Familienunternehmen, Sie hätten auch jederzeit verkaufen und gehen können. Haben Sie mal mit dem Gedanken gespielt?
Nee, den Gedanken des Verkaufens tatsächlich überhaupt nicht. Also wenn mein Vater damals noch gelebt hätte, hätte ich wahrscheinlich versucht, ihm die Verantwortung wieder zurückzugeben. Das Erste, was geschehen ist, und ich glaube, das geschieht vielen Menschen, ist ja so eine gewisse Form der Rationalisierung. Also ich versuche, Argumente dafür zu finden, für das, was ich tue und glaube, dass es richtig und gut ist. Das sind dann so Aussagen wie, ihr wisst doch gar nicht, wie ich das meine. Ja, also ich habe versucht, mir das irgendwie herzuleiten, dass das nur ein Missverständnis sein kann. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, im Nachhinein betrachtet tatsächlich erst, dass wenn wir in dieser Rationalisierung bleiben, in dem Versuch, das schön zu argumentieren und dafür Gründe zu finden, dann verändert sich nichts. Das wusste ich damals nicht. Und ich stand ja vor der Situation, was tue ich denn jetzt? Die Ergebnisse verschweigen war keine Option. Das hatte ich Jahre zuvor schon einmal getan, weil die Ergebnisse auch schlecht waren bei der Befragung. Und die Mitarbeiter haben immer wieder gefragt, ja, was ist denn mit den Ergebnissen dieser Mitarbeiterbefragung? Und das Misstrauen ist durch das Nichtpräsentieren der Ergebnisse noch größer geworden. Und also blieb eigentlich nur die letzte Option, wenn ich in die Enge getrieben bin, wenn ich Angst habe. Ja, Flucht geht nicht, Angststarre geht nicht, also kämpfen. Also habe ich für mich entschieden, ich kämpfe jetzt dafür, dass sich das in eine bessere Richtung entwickelt.
Wie sah dieser Kampf dann aus?
Ja, das Erste war erstmal zu verstehen, also erstmal das Erkennen. Ja, da ist jetzt etwas nicht in Ordnung. Das ist ja so der erste Weg, auf dem Weg zur Besserung, will ich mal so sagen. Ich erkenne erstmal, was die Probleme sind. Und die Ergebnisse haben wir dann analysiert im Bereich der Arbeit, des Managements und der Führung. Haben wir differenziert und haben versucht herauszufinden, okay, was ist denn jetzt das Problem? Und nach dem Erkennen geht es ja um den zweiten Schritt, das Anerkennen. Denn wenn ich das nicht anerkenne, was ich erkannt habe, dann verändert sich auch noch nichts. Und dann kommt der dritte Schritt, das sich bekennen, das heißt, den Entschluss zu fassen, ich ändere das jetzt. Und das waren eigentlich die drei wesentlichen Schritte, die innerhalb von 3 Monaten dann auch der Entschluss dafür gefallen ist. Ich habe etwas erkannt, ich habe es anerkannt und mich dazu bekannt, etwas zu ändern und dann kompromisslos auch darauf einzuzahlen in allem, was ich tue. Und bei der Arbeit waren es Kleinigkeiten, fehlende Löffel zum Beispiel, Pötten und Pannen, sagen wir bei uns. Das sind so die Arbeitsmaterialien. Wenn die fehlen, dann ist die Stimmung schnell schlecht. Wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin keinen guten Service machen kann, weil sie mehr damit beschäftigt ist, Kaffeelöffel zu suchen, als den Gast tatsächlich einen guten Service zu erbringen, dann ist das ein kleiner Betrag, der ziemlich große Wirkungen mit sich bringt, und zwar keine positiven. Dann das Thema Management. Da war es die Bürokratie, die mit mir Einzug erhalten hat. Ich war ja sehr verunsichert nach dem plötzlichen Tod meines Vaters und ich hatte auch Angst, dessen war ich mir damals nicht bewusst. Und was machen wir, wenn wir Angst haben und unsicher sind? Wir versuchen, uns abzusichern. Und diese Bürokratien, diese Prozessbeschreibung, diese Standards, diese Budgets und alles, was so dem Management zuzuordnen ist, sollte mir meine Angst nehmen und mir mehr Sicherheit geben. Und die Mitarbeiter haben dann irgendwann gesagt, so in der Mitarbeiterbefragung auch, Bodo, wir sind Gastgeber, wir wollen Freund sein für jemanden, der bei uns zu Gast ist. Und seitdem du da bist, sind wir 50% unserer Zeit damit beschäftigt, nur noch Listen auszufüllen. Das heißt, Die Mitarbeiter konnten das, was sie lieben, nicht mehr gut tun, sondern mussten nur noch fertig werden, weil durch die Bürokratie es einfach viel zu viel geworden ist. Das erleben wir ja auch gerade jetzt in der Öffentlichkeit, ne?
Tatsächlich wäre das der Punkt gewesen, bei dem ich gerade mal einhaken wollte. Zu einerseits leben wir natürlich in Zeiten, die Angst machen, in Zeiten der Unsicherheit, Umbrüche und Wegbarkeiten. Und mein Eindruck ist, dass auch weil viele Belegschaften sich so nach einer starken Hand sehnen, trotz allem Gerede über New Work, dass diese Reflexion, diese Demut, diese Aufrichtigkeit, die es ja braucht, die Sie gerade beschrieben haben, die Sie dann nach und nach sich angeeignet haben, dass die in den deutschen Führungsetagen gar nicht so ausgeprägt ist. Was ist Ihr Eindruck?
Ich glaube, dass das schwierig ist, pauschal zu beantworten, weil, und ich glaube, das ist eines der Grundthemen, die wir haben, dass wir versuchen, alles zu objektivieren und in Theorien zu pressen. Und auch den Menschen, wir sprechen von dem Politiker, wir sprechen von dem Bauern, wir sprechen von dem Jäger, von dem Tierschutzmitglied, wir sprechen immer in irgendwelchen über irgendwelche Objekte und vergessen dabei, dass wir alles Subjekte sind, mit ganz individuellen Bedürfnissen, mit einer ganz individuellen Geschichte. Und ich glaube, das ist das, worauf es ein Stück weit ankommt, dass wir versuchen, der Diversität der Menschen in unserem Unternehmen gerecht zu werden. Und dass die Voraussetzung dafür ist Demut. Ja, Demut nämlich in dem Sinne, dass ich meine Meinung als eine von ganz vielen akzeptiere und die Meinung anderer Menschen respektiere und sie nicht verurteile oder bewerte, sondern hinhöre und versuche zu verstehen und einen guten Umgang damit zu finden. Und ich glaube, das fehlt uns tatsächlich, nicht weil wir alle schlechte Menschen sind, sondern weil der Effizienzgedanke in den Unternehmen das einfach nicht zulässt. Ja, wir leben in einem Wettbewerb und dieser Wettbewerb trennt uns ja ein Stück weit immer mehr von der Einzigartigkeit des Einzelnen, weil wir konform arbeiten müssen, normiert arbeiten müssen, effizient arbeiten müssen. Und darüber geht diese Individualität zugrunde. Und das ist das, was wir gerade spüren. Und dann kommt noch dieser bürokratische Prozess dazu, der versucht, das Ganze zu standardisieren, dann nicht nur im Bereich des Menschen, sondern auch im Bereich der Prozesse. Und dann bleibt für diese Sehnsucht danach, ja, der vieler Menschen als Mensch gesehen zu werden und Arbeit nicht unbedingt von Leben zu trennen, also Work-Life-Balance, nicht Work-Life-Balance zu betrachten, sondern Work-Life-Blending zu betrachten, den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich in seiner ganzen Persönlichkeit einzubringen, da sind wir dann sehr weit davon entfernt. Und das erlebe ich schon, dass zugunsten der Effizienz und Wirtschaftlichkeit der Mensch außerordentlich belastet wird in seinen Grundbedürfnissen.
Mhm. Dann bleiben wir doch mal subjektiv, bleiben wir mal bei Ihnen. Gibt es denn auch Momente, wo Sie merken, dass Sie diesen Spagat eben nicht schaffen, dass Sie in dem Anspruch an effiziente Arbeitsabläufe auf der einen Seite und dann eben sich Zeit nehmen für den einzelnen Mitarbeiter, um auf ihn einzugehen, dass Sie da im Alltag auch mal dran scheitern und dann am Abend denken, puh, das war heute jetzt suboptimal, was ich da abgeliefert habe?
Ja, das erlebe ich täglich. Und die Frage ist ja, wie wir damit umgehen. Also diese Fähigkeit, auch etwas auszuhalten, gehört meines Erachtens auch zu ganz, ganz wichtigen Fähigkeiten in der Zukunft, weil wir eben immer wieder lernen, dass wir nicht über alles verfügen können. Ja, also es wird sehr viel über uns verfügt von Menschen, worauf wir keinen Einfluss haben. Sie sprechen die Umstände an, die Politik, die Kriege, die Corona-Pandemie. Darüber können wir nicht verfügen, dass das so ist. Und da müssen wir ganz viel aushalten. Und das Gleiche haben wir ja auch im Umgang mit Menschen oder auch im Umgang mit den Dingen. Und das erlebe ich bei mir ganz persönlich, dass dieser hohe Fokus auf die menschliche Entwicklung, dieser hohe Fokus darauf, dass die Menschen sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden und sich entsprechend ihrer Fähigkeiten einsetzen können, auch in den letzten 10 Jahren zum Beispiel zulasten der Organisation gegangen ist. Also wir sind unglaublich stark in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Die Menschen wachsen wirklich über sich hinaus. Aber ein Teil müssen sie auch über sich hinaus wachsen, weil die Strukturen das erfordern, weil die nämlich nicht mehr so klar sind, wie sich das ganz viele Menschen wünschen.
Mhm. Das ja, also es,
so ein bisschen, es geht darum, so das rechte Maß zu finden.
Ja. Das ist ein gutes Stichwort. Eigenverantwortung wird ja heute tatsächlich in allen Unternehmen groß geschrieben. Die Leute sollen eben nicht mehr nur Mitarbeiter sein, sondern Intrapreneur, ein Unternehmer im Unternehmen. In Ihrem aktuellen Buch, wo Sie sich mit Führung in ungewissen Zeiten beschäftigen, beschreiben Sie beispielsweise die Worte eines Kollegen, die Sie aufgeschnappt haben, als Sie an der Kaffeeküche vorbeikamen. Und der Kollege sagte, was ich mache, ist mir eigentlich egal. Hauptsache, mir sagt jemand, was ich zu tun und zu lassen habe. Da hatte ja offenbar jemand keine Lust auf Eigenverantwortung. Wie haben Sie da reagiert?
Das darf sein. Wir sind alle sehr unterschiedlich, um bei dieser Subjektivität zu bleiben. Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte. Jeder ist geprägt worden durch Eltern, durch Einflüsse, durch Tradition. Und wenn ich dann so einen Menschen sehe, der das Bedürfnis hat, einfach die Dinge tun zu können, wie es von ihm oder ihr verlangt wird, dann ist das erstmal in Ordnung. Das hat Gründe. Und natürlich kann ich darüber lamentieren, ach, die erfährt keinen Sinn bei dem, was sie tut, und die müsste das als sinnvoll erachten. Das ist alles möglich. Aber vielleicht ist es bei diesen Menschen auch so, dass das, was wir bei uns im Unternehmen tun, nicht das ist, was dieser Mensch als sinnvoll erachtet. Und dann nützt es auch nichts, diesen Menschen dahin zu treiben. Ja, dann geht es einfach darum, das ein Stück weit auch anzunehmen und das zu würdigen, also den Einzelnen, die Einzelne zu würdigen. Ein anderes Beispiel, was ich in dem Buch verwendet habe, war ein ehemaliger Marinekapitän, den ich versucht habe, mit Stuhlkreis zu führen. Das ging krachend in die Hose. Dieser Mensch hat Zeit seines Lebens klare Ansagen bekommen, hat Autorität erlebt und gelernt, damit zu leben und es sie vielleicht auch ein Muster entwickelt, damit gut umgehen zu können. Und alles andere überfordert diesen Menschen. Oder einen anderen Mitarbeiter, der jahrelang in der Behörde gearbeitet hat als Führungskraft und dann zu uns ins Unternehmen kam und wir quasi diese Gefängnistür, diese Sicherheit der starren Bürokratien aufgebrochen haben, ihn da rausgelassen haben und er daran zugrunde gegangen ist, weil er diese Struktur, die er brauchte, um gut arbeiten zu können, plötzlich nicht mehr vorfand. Ja, das heißt also, erstmal ist es wichtig, den Menschen zu sehen, wo kommt der her, was braucht dieser Mensch, um gut arbeiten zu können. Und ich glaube, das ist originäre Führungsaufgabe, zu sehen, wer bist du, woher kommst du und was brauchst du, nicht was unbedingt, was willst du, sondern was brauchst du, um diesen Aufgaben, der du dich angenommen hast, die du übertragen bekommen hast, auch wirklich gerecht zu werden. Das bedeutet für mich, Führung, Menschen zu befähigen und zu schauen, wo hole ich sie ab? Und nicht alle über einen Kamm zu scheren. Wir haben das große Thema der Gerechtigkeit. Das habe ich im Buch ja auch neu nochmal beleuchtet. Nicht im Sinne von Gleichbehandlung. Das ist ja das, was momentan sehr in der Öffentlichkeit auch immer wieder sehr schwer wiegt, ja, und darüber Absolut. Gesprochen wird. Ja. Aber letztendlich ist Gleichbehandlung auch ein Stück weit entwürdigend, weil wir nicht alle gleich sind, sondern wir sind unterschiedlich und Gerechtigkeit dann im Sinne von dem Menschen gerecht werden. Also was wird ihnen gerecht? Ja, ihnen wird etwas anderes gerecht, wenn wir gemeinsam ins Sportstudio gehen würden, als wenn dort jemand, der Trainer zum Beispiel, mir vor dann dort steht und uns begrüßt. Ihm wird etwas anderes gerecht. Und das meine ich damit im Sinne Gerechtigkeit, im Sinne dem Menschen und dem Unternehmen im gleichem Maße gerecht zu werden.
Chefsache.
Wir bitten unsere Gäste in diesem Podcast immer etwas mitzubringen, was ihnen viel bedeutet. Was haben Sie denn für uns dabei, Herr Jansen?
Ich bin jetzt mal ganz vorsichtig hier. Ich habe hier tatsächlich eine Klangschale und ich glaube, jeder Lean-Manager wird sich jetzt die Augen verdrehen.
Aber die müssen jetzt natürlich auch einmal zum Klingen bringen, ne?
Ja,
wir sind ja in einem Podcast. Was hat es mit dieser Klangschale auf sich? Warum bedeutet die Ihnen so viel?
Die Klangschale hilft mir dabei, den Tag nicht nach Terminen zu strukturieren, sondern, also nicht Termine strukturieren den Tag, sondern die Pausen strukturieren den Tag. Und ich beginne wie die Mönche im Kloster jeden Tag mit einer Pause. Genauso wie ich jede Woche mit einem Ruhetag beginne. Ich habe den gregorianischen Kalender bei mir im Kalender. Das heißt, Sonntag ist der erste Tag. Mhm. Ich beginne den Tag mit einer Pause. Also ich beginne immer mit Stille, weil die Stille mir dabei hilft, das, was ich erlebt habe, zu nutzen. Also in der Reflexion ist produktiver als Aktion, ist das, was ich im Kloster bei meinem Mentor Anselm Grün gelernt habe. Und ich glaube, dass die Klangschale verbinde ich mit der Reflexion, mit der Zeit in Stille. Die Mönche sagen auch dem Ruminieren, also dem Wiederkäuen dessen, was ich erlebt habe, weil ich in der Vergangenheit mir die Zeit dafür nicht genommen habe und ich gelernt habe, dass das Verschwendung ist. Wir erleben so viel und wir konsumieren sehr viel, nicht nur im materiellen Sinne, sondern wir erleben aber ganz viel. Da sind Verletzungen, das sind Gespräche, das sind Streitgespräche, das sind Erfolge. Und ich erlebe immer wieder Menschen und auch mich selbst in der Vergangenheit, die da einfach drüber hinweggehen und das, was dort entstanden ist, nicht nutzen. Das ist ein bisschen wie beim Muskel, weil wir gerade beim Sport waren, ja, im Sportstudio. Mhm. Der Muskel wächst ja nicht, während ich trainiere. Der Muskel wächst, während ich eine Pause mache. Das nennt man Zeitprinzip, das Prinzip der Superkompensation. Ich beanspruche den Muskeln, die Muskelfaser wird verletzt. In dem Moment, das macht sich dann in Form von Muskelkater bemerkbar. Ich mache eine Pause, dann wächst das wieder zusammen, stärker als vorher, und dann kann ich nächstes Mal mehr schaffen. Und was die Pause beim Sportler ist, die Stille für mich bei jemandem wie mir, der viel mit dem Kopf arbeitet und mit Menschen zu tun hat.
Und Sie haben es angedeutet, bis zu dem Mann, der morgens um 4 Uhr aufsteht, um eben zu meditieren, war es ein langer und nicht gerade einfacher Weg. An jenem verhängnisvollen Abend des 6. Juni 1998, da waren Sie jedenfalls noch das ganze Gegenteil, so der typische Lebemann, 24 Jahre alt. Und an diesem Abend wollten Sie eigentlich mit einem Bekannten feiern gehen und nur noch kurz was in seiner Wohnung abholen. Aber das stellt sich als Hinterhalt heraus. Sie sehen, als Sie damals die Wohnung in den Hamburger Grindelhochhäusern betreten, aus dem Augenwinkel noch einen Schatten auf sich zukommen, dann werden Sie überwältigt, gefesselt und auf dem Boden fixiert. Woran erinnern Sie sich noch von diesem Tag? Was ist da hängen geblieben? Wissen Sie noch, was Ihnen damals durch den Kopf ging?
Es ist tatsächlich, ich sehe das sehr klar. Ich kann die Situation sehen, ich kann die Situation hören, ich kann die Situation riechen. Und ich glaube, das ist genau dieser Reflexion geschuldet, über die wir gerade gesprochen haben, dass ich 12 Jahre später im Kloster sitzend diese ja schwierigen 8 Tage reflektiert habe, ruminiert habe, und zwar mit dem Motiv, darüber herauszufinden, was ist denn das, was für mich im Leben wirklich zählt? Und mit dieser Fragestellung, Hildegard von Bingen ist eine Heilige aus dem 13. Jahrhundert, die nannte das, die Kunst der Menschwerdung besteht darin, aus Wunden Perlen zu machen. Das war so der Auftrag, den ich für mich mitgenommen habe. Hatte ich also einen klaren Sinn erkannt in dieser schwierigen Phase und habe mich deshalb sehr, sehr, sehr intensiv damit beschäftigt und mir die Aufgabe gestellt, an dieser Krise nicht zu zerbrechen, sondern zu wachsen. Und deshalb kann ich mich so gut daran erinnern. Und ich weiß im allerersten Moment diese Ungläubigkeit, wie auch bei der Mitarbeiterbefragung und den Ergebnissen, das ist eigentlich das gleiche
Interessante
Muster.
Interessante Parallele, ja.
Ja, ist erstmal so eine Ungläubigkeit, das kann doch jetzt nicht sein, das muss doch ein Missverständnis sein. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, sind es tatsächlich die gleichen Begriffe wie die, die ich auch im Kopf hatte nach der Mitarbeiterbefragung. Ungläubigkeit, Missverständnisse, das klärt sich auf. Das kann alles gar nicht sein. Das ist so der erste Gedanke. Und dann kommt die Erkenntnis, oh, das ist doch so. Und dann entsteht natürlich erstmal Angst. Mhm. Ja, also bei mir entstand Angst. Angst davor, vor nicht zu wissen, nicht das zu wissen, was jetzt auf mich zukommt. Und bei den Scheinhinrichtungen später auch die Angst vor dem Tod, die sich körperlich bemerkbar gemacht hat. Aber auch da Parallelen später, wo ich gelernt habe, die Angst vor dem Tod, dieses unmittelbare Gefühl der Angst unterscheidet sich zum Beispiel oder unterscheidete sich gar nicht so sehr von dem Gefühl der Angst, das ich hatte, als ich im Radio 2020 gehört habe, die Regierung schließt die Hotels. Und das bedeutete für uns die Inseln, das bedeutete für uns, wir mussten alle Hotels schließen. Mhm. Das heißt, das Gefühl im Angesicht des Todes und das Gefühl der Angst davor, die Hotels zu schließen und vielleicht insolvent zu gehen, dieses reduziert auf dieses Gefühl, das war sehr ähnlich. Die Intensität war vielleicht ein ganz bisschen anders, aber das Gefühl war absolut identisch. Das fand ich spannend, ne? Also das... Es gibt viele Parallelen.
Finde ich jetzt tatsächlich auch sehr überraschend, weil ich liebe meinen Job, aber ich liebe mein Leben, würde ich jetzt sagen, noch um einiges mehr. Und natürlich ist es super schwierig, sich in diese Lage zu versetzen. Aber ich finde es tatsächlich überraschend, dass Sie sagen, es war ein ähnliches Gefühl, weil ich es aus dem Bauch raus gesagt hätte, wenn es um Leben und Tod geht, da muss doch eine viel größere Angst, eine viel größere Panik da sein, als wenn es nur um so ein paar Tausende Euro an Umsatz geht.
Ja, die Intensität ist eine andere. Aber das Gefühl ist das Gleiche. Mhm. Also dieses Gefühl, ich würde behaupten, dass jeder von uns das Gefühl kennt, das ich im Angesicht des Todes hatte, vielleicht in einer anderen Intensität. Mhm. Das ist jetzt eine These, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil mir dieses Gefühl immer wieder begegnet ist und ich konnte es durch die intensive Auseinandersetzung damit sehr schnell identifizieren. Hm.
Lassen Sie uns noch mal kurz zurück in diese Zeit der Entführung gehen. Ich habe es eben angedeutet, Sie haben es auch kurz gesagt, Sie haben tatsächlich mehrere Scheintötungen erlebt. Hieß dann quasi, die Entführer haben Ihnen einen Jutesack über den Kopf gezogen, in einem Pistole an den Kopf gehalten und abgedrückt. Das erste Mal und auch die weiteren war keine Kugel im Lauf. Allerdings sollten eben auch 7 dieser Scheinhinrichtungen folgen und die letzte war tatsächlich besonders perfide. Nehmen Sie uns nochmal mit, was haben Sie damals erlebt?
Ja, diese letzte Scheinhinrichtung, dort war es so, dass sich so eine Beziehung aufgebaut hat zu den Entführungen. Man nennt das auch Stockholm-Syndrom. Also man, und das ist interessant, man lernt sich kennen. Ja, also es entsteht eine Verbindung darüber, dass wir mehr voneinander erfahren. Das finde ich auch ganz spannend zum Führungskontext. Ja, je mehr wir voneinander wissen, desto stärker fühlen wir uns in einigen Punkten miteinander verbunden. Das war tatsächlich unter schwierigsten Bedingungen der gleiche Mechanismus. Mhm. Also es entsteht eine Verbindung zwischen meinem Erzfeind und mir, weil ich etwas über ihn gelernt habe und er etwas über mich gelernt hat. Und für die Entführer war das Anlass genug, die Scheinhinrichtung ihren Augen nach etwas angenehmer für mich zu gestalten. Ich sollte Tabletten nehmen, dann würde ich einschlafen und anschließend wollten sie mich dann mit Zerwirkwerkzeug zerlegen in der Badewanne und in Müllsäcken abtransportieren. Und ich nahm dann auch diese Tabletten und ich habe mich bis dorthin auch in der Erinnerung sehr an das Leben geheftet, so wie Sie gerade geschrieben, ich hänge an mein Leben. Mhm. Ich hing auch an meinem Leben wie eine Schnecke am Felsen, ja, die kann man auch ganz schwer abziehen. Und das war so ein Gefühl von großer Angst und Panik und Leid vor allen Dingen. Und dann habe ich im Angesicht des Todes, unter Einwirkung der Tabletten für mich einen Entschluss gefasst und habe gesagt, okay, ich bin jetzt bereit zu gehen. Also ich bin jetzt bereit zu sterben. Und das war der Moment, in dem ich eine große Leichtigkeit erfahren habe und das Gefühl hatte, meinen Entführern jegliche Macht über mich genommen zu haben. Und ich bin dann ja auch eingeschlafen, ich bin auch wieder aufgewacht und dann wurde ich auch befreit. Aber das war für mich eine so wichtige Erfahrung, dass das, worunter wir Menschen leiden, häufig das ist, wogegen wir uns widersetzen. Und das erlebe ich im Arbeitsleben ganz häufig, dass ich dann Klosterteilnehmer sehe und höre, mit denen ich arbeite. Ja, ich will meinen Job wechseln zum Beispiel. Sag ja, okay, wenn du deinen Job wechseln, dann wird es dort auch die Menschen geben, die Situation geben, die dich jetzt widersetzt. Also lerne nicht davor zu flüchten, sondern lerne damit umzugehen. Und das ist eigentlich so die große Aufgabe, die ich auch bei uns im Unternehmen sehe, im Umgang mit den Menschen, ist, dass sie lernen, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Weil es wird immer irgendetwas oder jemanden geben, woran wir uns stoßen. Das werden Sie wahrscheinlich haben, auch so sehr Sie Ihren Job lieben, da gibt es immer irgendjemanden oder etwas.
Absolut, gibt es.
Ja, und dann kann ich natürlich sagen, okay, ich kann davor flüchten oder ich kann einfach lernen, damit umzugehen. Und es gibt ein schönes Bild, das habe ich von einem ehemaligen Abt gehört, mit Blick auf diese Klostergemeinschaft, wo Menschen Zeit ihres Lebens zusammen sind. Er sagte, Bodo, wir sind alles Brüder, was aber noch lange nicht heißt, dass wir Freunde sind. Das heißt, wir sind auf ewig miteinander verbunden, ob wir wollen oder nicht. Das heißt nicht, dass wir Freunde sind, das heißt aber auch, dass wir lernen, miteinander umgehen zu müssen, egal wie eigenartig der eine oder andere manchmal zu sein scheint. Mhm.
Damals, Sie haben es eben schon gesagt, sind zwei Lösegeldübergaben gescheitert und kurz nach der dritten stürmte dann schließlich ein Sondereinsatzkommando die Wohnung in dem Hamburger Hochhaus und hat sie befreit. Wie haben sich denn die ersten Tage zurück in der Freiheit angefühlt?
Unwirklich. Vielleicht genauso unwirklich wie der Einstieg in die Situation. Erstmal war es ja so, dass ich mit überwältigt worden bin, weil das SEK hatte überhaupt keine Möglichkeit zu identifizieren, wer ist wer. Mhm. Also ich bin mit überrumpelt worden, wurde auch mit Kabelbindern gefesselt, bis alles unter Kontrolle war, wie das SEK sagt. Und dann bin ich identifiziert worden, bin rausgekommen. Dann musste auch ich mich erstmal den Fragen der Beamten stellen. Das hatte mich jetzt tatsächlich verwundert. Aber als das dann auch ich hinter mich bringen konnte, ging es dann zurück zum Hamburger Flughafen. Dort hatte mein Vater das Flugzeug stehen. Und hat er mich quasi abends nach Hause geflogen. Und das war für mich so ein ganz großer Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, jetzt bringt mein Vater mich nach Hause. Und das war schon sehr bewegend und bewegt mich auch heute noch, weil ich auch gelernt habe, dass es ja nicht nur um mich ging, sondern es ging eben auch um die Menschen, die sich für mich eingesetzt haben. Und das ist das, was wir manchmal als Führungskraft vergessen, ja, dass wir immer nur die Welt aus unserer Perspektive betrachten und es manchmal verpassen, die Welt aus den Augen der anderen zu verstehen. Und nachzuvollziehen, was ist denn das, was Sie dazu beigetragen haben? Was sind Ihre Sorgen und Nöte gewesen? Und wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, dass mein Vater um das Leben seines Sohnes verhandeln musste, dann war er ganz sicher in einer weitaus schwierigeren Situation als ich. Ich wusste ja, woran ich war. Ich wusste, ob ich jetzt sterbe oder nicht, also zumindest in dem aktuellen Moment. Und für ihn war ja immer die Hoffnung da. Mhm. Ja, und das ist für mich auch so eine ganz wichtige Erkenntnis mit Blick auf die Führung, dass wir eben nicht nur immer die Dinge aus unserem Standpunkt aus betrachten, sondern versuchen, die Dinge auch aus der Sicht meines Umfeldes zu betrachten und das zu verstehen. Und ich glaube, indem wir versuchen, das zu verstehen, geschieht schon eine ganz starke Form der Wertschätzung. Hm.
Haben Sie mit Ihren Eltern damals viel darüber gesprochen, wie sich diese 8 Tage für Ihre Eltern angefühlt haben? Tatsächlich war es ja so, dass die Lösegeldforderung, ich meine, es waren 10 Millionen D-Mark damals, auch über dem lag, was Ihre Eltern zur Verfügung und auch auf die Schnelle besorgen konnten. Haben Sie da mit Ihren Eltern darüber gesprochen, wie die halt diese Zeit erlebt haben?
Mehr über die Sachverhalte und das Beschreiben des täglichen Ablaufes als über die wirkliche Gefühlslage. Ich glaube, dass meine Eltern noch zu einer Generation gehören, wo nicht so sehr darüber, über diese Gefühle gesprochen wird. Was wir schon gemacht haben, war, dass wir es natürlich professionell aufgearbeitet haben in einem EMDR-Verfahren. Das heißt, dass wir schon einen Psychologen auch mit an Bord hatten, der die sogenannten Frozen Pictures auftauen sollte, damit es keine Flashbacks gibt, die später vielleicht mal dem einen oder anderen zu Verhängnis werden könnten. Das haben wir schon gemacht, aber da hat das jeder für sich mit dem Psychologen gemacht und wir nicht als gemeinsam als Familie.
Sie haben ja damals bis auf 2 therapeutische Sitzungen, die Sie gerade beschrieben haben, keine Unterstützung oder Begleitung für sich selbst gewollt. Warum nicht?
Was der Grund dafür war, Wahrscheinlich war es, dass ich mich gut aufgestellt fühlte, sowohl in der Familie als auch in meinem Umfeld, ja, Freundeskreis. Da fühlte ich mich wohl, wobei das natürlich ein Trugschluss war, weil ich in der Zeit nach der Entführung es noch viel stärker habe krachen lassen als vorher. Also meine Methode, damit umzugehen, war Flucht. Flucht in den Alkohol, Flucht in die Drogen, Flucht in die Partys. Also alles zu versuchen, um sich nicht zu erinnern, was denn dort so gelaufen ist. Ja. Und das wäre mir auch fast zum Verhängnis geworden, ja.
Sie haben sogar mal gesagt, ja, dass Sie Ihre Entführungsgeschichte ja in der Presse auch ausgeschlachtet haben und haben ihm dann später auch durchaus eingeräumt, dass Sie diese Aufmerksamkeit genossen haben und dass es Ihnen egal war, dass da eben auch viel Mitleid und Sensationsgier dahinter steckten. War das wirklich so das Kontrastprogramm, jetzt bin ich dem Tod knapp entkommen, jetzt lasse ich es eben krachen, wie Sie das
ja, die erste Phase der Presse war eher initiiert auch durch die Polizei und ihren Erfolg. Die Hamburger Polizei war bekannt dafür, dass sie gut mit den Führungsfällen umgehen kann und ich war ein weiterer Beweis dafür, dass das so ist. Also da gab es schon ein großes öffentliches Interesse bis zur Tagesschau tatsächlich auch. Dann ist Ruhe eingekehrt, eine ganze Zeit lang und erst mit meiner Zeit im Kloster, wo ich gelernt habe, wie wertvoll Krisen doch für die Entwicklung eines Menschen sind und dass jeder Mensch von uns Krisen erlebt und wir alle Krisen nutzen können, um uns und unser Umfeld weiterzuentwickeln, in dem Moment, wo ich den Wert der Krise erkannt habe, da habe ich angefangen, darüber zu schreiben und auch zu sprechen. Also angefangen mit dem ersten Buch 2016, Die Stille Revolution, weil mir bewusst geworden ist, hey, jeder von uns erlebt so viele Krisen und ich erlebe so viele Menschen, die versuchen, davor zu flüchten, auch im Nachhinein, anstatt es tatsächlich zu nutzen. Und wie viel Potenzial liegt in der Entwicklung der Menschen und der Gesellschaft, wenn wir lernen, Krisen zu nutzen, um uns zu entwickeln? Und wenn wir auch nicht ständig davor flüchten, ja, zu leiden, sondern lernen, mit dem Leid umzugehen. Und das ist ja eins der ganz essentiellen Themen. Angst. Ich spreche auch gern von der German Angst in Deutschland. Ja, die ja immer wieder auch, angesprochen wird im europäischen Ausland. Die German Angst. Also eigentlich sind wir ja nach vielen Menschen, um uns herum in anderen Ländern eigentlich Angsthasen. Und der Psychoanalytiker Viktor Frankl, dritte Wiener Schule der Psychoanalyse, der ja mehrere Konzentrationslager überlebt hat, hat gesagt, es gibt so drei Quellen von Angst. Das ist die Angst vor dem Leid, Angst vor der Schuld und Angst vor dem Tod. Das Problem ist nur, dass es kein Leben ohne Leid gibt, kein Leben ohne Schuld gibt und kein Leben ohne Tod gibt. Also anstatt davor zu flüchten, sollten wir lernen, damit zu leben. Und das zu nutzen. Und das ist eigentlich das, was ich in dieser Entführung erkannt habe, dass wir Leid nutzen können. Wenn wir Leid erfahren haben, dann können wir das nutzen für uns und unsere Mitmenschen im positiven Sinne. Dass der Umgang mit der Schuld ist ganz essentiell in Deutschland, glaube ich. Ja, das ist ja vielleicht eine Quelle, wo die diese German Angst auch speist und eben auch die Schuld als solches dafür zu nutzen, sich zu entwickeln und etwas zu wagen. Und auch den Tod natürlich, das ist jetzt mal ein Beispiel, natürlich deutlich geworden.
Jetzt erlebt ja nicht jeder solch wirklich krassen Angsterfahrungen, wie Sie sie durchlebt haben. Aber um das vielleicht nochmal abschließend zurückzubringen, wieder auf Ihre Art des Führungsstils. Sie argumentieren ja auch, dass auch da, wenn auch in einem weitaus geringeren Maße, viele Mitarbeiter sich selbst im Weg stehen, eben aus dieser Angst heraus. Und sie versuchen, diesen Mechanismus durch Vertrauen aufzubrechen. Das ist ja jetzt erst einmal eine Einbahnstraße. Also Sie können dieses Vertrauen dem Mitarbeiter entgegenbringen, aber Sie können ja nicht per se davon ausgehen, dass er Ihnen eben vertraut. Wie meistern Sie diesen Spagat im Alltag?
Ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen. Vertrauen ist nichts, worüber ich verfügen kann. Also ich kann jetzt nicht sagen, so vertrauen Sie mir jetzt sofort, dann würden Sie sagen, hey, haben Sie Lack getrunken? Ja, das Gleiche ist ja mit der Verantwortung. Mhm. Ich kann nicht darüber verfügen, dass die Menschen Verantwortung übernehmen, sondern sie vertrauen mir und sie übernehmen Verantwortung, wenn sie das Gefühl dazu gewonnen haben, dass das möglich ist. Und das wird nur möglich, indem ich mich verhalte, vertrauenswürdig verhalte. Das ist eine Möglichkeit. Aber es kann sogar sein, dass ich mich noch so vertrauenswürdig verhalte, dass das nicht dazu führt, dass die Menschen Vertrauen finden, weil sie Zeit ihres Lebens Misstrauen erfahren haben oder gar nicht gelernt haben, Vertrauen zu finden, weil sie Eltern hatten, die sie überbehütet haben und ihnen gar nicht die Möglichkeit gegeben haben, sich auszuprobieren. Das ist ja das, was wir häufig sehen. Ja, ich sehe ja Menschen, die haben junge Menschen, die haben ihr Vertrauen, ihr Selbstvertrauen irgendwo auf dem Weg zur Schule verloren, weil sie immer wieder protegiert worden sind und nie die Erfahrung machen durften, wie viel in ihnen steckt. Und das gilt es natürlich ein Stück weit dazu berichtigen. Das heißt also, es geht gar nicht so sehr um die Erwartung darauf, ich vertraue dir und ich verhalte mich vertrauenswürdig, sondern es geht ein Stück weit dort, und das ist ein Begriff, der ist überhaupt nicht en vogue in der Wirtschaft, ein Stück weit auch um Hoffnung, ja, dass ich die Hoffnung darauf habe, dass ich das Vertrauen der Menschen zu gewinne, in vollem Bewusstsein, dass das nicht sein muss und dass das nicht in jedem Fall eintreten muss. Und das macht es für Führungskräfte unglaublich schwer, weil wir ja in so eine Geben- und Nehmen-Denke sind. Was habe ich davon? Ja. Mhm. Ja, und das hat dann wieder etwas mit Selbstlosigkeit, mit Demut zu tun, sagen, okay, ich setze mich jetzt dafür ein, aber ob das daraus tatsächlich entsteht, das weiß ich nicht. Natürlich habe ich Möglichkeiten als Führungskraft. Ich kann die Menschen, wenn ich sie sehe und mit ihnen umgehe, auch immer wieder in für sie tragbare Risikoszenarien führen. Ja, das ist natürlich für jeden unterschiedlich. Etwas, woran sie nicht zerbrechen, sondern wachsen, eine gute Erfahrung machen. Das ist aber ein sehr langwieriger Weg. Wir machen das bei uns mit der Tour des Lebens. Als ich mit jungen Auszubildenden auf den Kilimandscharo zum Beispiel gegangen bin oder in die Arktis oder im letzten Jahr im Januar, heute vor einem Jahr, war ich mit jungen Auszubildenden in Ruanda in einem Buschkrankenhaus, wo sie einfach ja in diesen Exposures, heißt es ja, diese herausfordernden Erfahrungen machen und lernen und erkennen, was alles in ihnen steckt, um dann das Vertrauen wiederzufinden, was sie irgendwo verloren haben.
Und wie gehen Sie damit um, wenn Ihr Vertrauen erschüttert wird? Also wenn Sie bei einem Kollegen das Gefühl haben oder auch wirkliche Hinweise, dass der Sie angeflunkert hat, wenn Sie den Eindruck haben, dass eine Kollegin vielleicht nicht sich ganz so sehr reinhängt, nicht all das gemacht hat, was sie von sich behauptet? Also wie gehen Sie damit um, wenn Ihr Vertrauen erschüttert wird?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.
Also für mich ist das kein Problem für das Vertrauen an sich. Weil auch wenn das Verhalten eines Menschen nicht vertrauenswürdig ist, vertraue ich darauf, dass die Situation, die dadurch entsteht, dass daraus wieder etwas entwickelt werden kann. Ja, das ist ja so, die Frage bekomme ich ganz häufig gestellt. Bodo, dein bester Freund hat dich damals verraten. Kannst du überhaupt noch vertrauen? Sage ich ja natürlich. Und zwar das Adjektiv bedingungslos. Ich vertraue bedingungslos darauf, dass egal, was das Leben mir beschert, eine Möglichkeit darstellt, als Mensch zu wachsen. Und wenn mich jetzt jemand anlügt, dann ist das erstmal, gibt es dafür Gründe, das ist auch nicht schön. Nee, und wenn dadurch ein Schaden entsteht, dann sehe ich das, dass auch selbst dieser Schaden wieder eine Möglichkeit darstellt, etwas daraus zu entwickeln. Also die Frage, wofür ist das gut? Und die stelle ich jedes Mal. Und dann bekommt Vertrauen plötzlich eine andere Bedeutung. Nämlich, dann geht es gar nicht mehr so sehr um das Vertrauen in einzelne Menschen, sondern das Vertrauen darauf, dass egal, was jetzt gerade hier passiert, wir das als Möglichkeit betrachten, uns weiterzuentwickeln. Und dann steht das plötzlich in den Hintergrund, dieses Verhalten des Menschen. Das ist ja nur ein Verhalten. Ja, das kann ich lernen zu verstehen. Ob ich es verändern kann, weiß ich gar nicht. Ist auch gar nicht so relevant. Aber ich kann mich darauf einstellen in Zukunft.
Heute sind Sie, ebenso wie Ihre Eltern damals, als Sie entführt wurden, ein Unternehmer, ein sehr exponierter Unternehmer und Sie sind auch Vater von 3 Kindern. Treffen Sie eigentlich heute besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre Kinder zu schützen?
Das stand immer wieder im Raum tatsächlich, weil es auch immer wieder Situationen gab, wo so ein bisschen Unsicherheit entstanden ist. Aber wir sind einfach achtsam, gegenwärtig und nicht fahrlässig und haben natürlich auch einen guten Draht zu den entsprechenden Einheiten der Polizei für den schlechtesten Fall. Aber nein, keine außerordentlichen Maßnahmen. Das würde ich jetzt so nicht betrachten. Ja.
Und wie schützen Sie Ihre 3 Kinder davor, ein zu großes Ego zu entwickeln, wie es Ihnen am Anfang im Wege stand?
Na, ich glaube, die Frage darf ruhig andersrum lauten. Wie gelingt es mir, dass sie schon durchaus auch ein bisschen mehr Ego entwickeln, weil sie ja schon auch die Öffentlichkeit, auch meine Öffentlichkeit mitbekommen und das, was im Unternehmen entstanden ist. Und mir ging es damals als Sohn eines Unternehmers, der erfolgreich so, dass ich irgendwie mich zurückgestellt gefühlt habe und mich im Schatten wähnte meines Vaters damals. Und es eigentlich für mich wichtig war, aus diesem Schatten herauszutreten. Und das ist eigentlich das, worauf es für mich mit dem Umgang mit den Kindern ankommt, dass ich sie dabei unterstütze, aus diesem vermeintlichen Schatten herauszutreten. Ja, das ist eigentlich das, was für mich wichtig ist, dass sie eben Selbstpersönlichkeit sind und nicht Sohn von sind, ja, sondern Selbstpersönlichkeit sind. Und das ist die größte Aufgabe, um die es geht. Und vielleicht braucht es dafür in dem Moment auch mal ein bisschen mehr Ego, ja, als vielleicht normal wäre. Einfach so, hey, ich kann das und ich stehe für mich selbst ein. Ich kann für mich selbst und ich bin nicht Sohn von oder Tochter von.
Letzte Worte.
Ich habe für Sie ein Zitat, eine Entscheidung zwischen 2 Dingen und einen Satz, den Sie bitte beenden sollten. Und Sie reagieren jeweils stets kurz und knapp und natürlich ganz und gar ehrlich. Das Zitat kommt von Karl Kraus. Der Schwache zweifelt vor der Entscheidung, der Starke danach. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
Das ist uns stärkt, etwas zu wagen. Und das ist uns stärkt, etwas zu wagen.
Wenn Sie sich entscheiden müssen, Mut oder Ehrlichkeit?
Ehrlichkeit.
Und schließlich ein Satz, den Sie beenden. Wenn ich einen Ratschlag an mein 20-jähriges Ich geben könnte, würde ich sagen?
Bleib mit den Füßen auf dem Boden.
Danke, Bodo Jansen. Hat viel Spaß gemacht. Danke für die ehrlichen und tiefen Einblicke in Ihren Alltag und Ihr Leben.
Ganz lieben Dank für ja das tolle Gespräch, die tollen Fragen auch von Ihnen, die ja uns durchs Gespräch geführt haben. Vielen Dank.
Wen sollten wir unbedingt mal in diesen Podcast einladen? Wessen Erfolgsgeheimnis sollten wir hier lüften? Schicken Sie uns Ihren Vorschlag an chefgespräch@vivo.de. Schreiben Sie uns auch, was Ihnen gefällt und was Ihnen nicht ganz so gut gefällt. Und wenn Sie bereits rundum glücklich sind mit dem Chefgespräch, dann lassen Sie gern eine positive Bewertung da. Und schauen Sie auch mal in die Shownotes. Für treue Hörer und Hörerinnen des Podcasts haben wir ein paar Angebote, damit Sie die Vivo digital wie auch gedruckt etwas günstiger lesen können.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.